Guten Abend, liebe Geschwister. Herzlich willkommen zu einer weiteren Bibelstunde im Buch Haggai, zu einer weiteren Stunde des Studiums der Bibel. Wir studieren weiterhin das Buch Haggai, wir sind im zweiten Kapitel und vom Haggai gehen wir durch die Schrift und in die Schrift hinein und suchen sie zu verstehen, suchen dieses Buch zu verstehen. So lade ich euch mit mir nochmal auf, das aufzuschlagen, Haggai, dann wollen wir den Abschnitt nochmal lesen, wollen beten und dann wieder uns diesem Abschnitt zuwenden und das studieren. Ich möchte den Abschnitt lesen und dann wollen wir gemeinsam beten. Ich lese ab Kapitel 2, ab Vers 1. Im siebten Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Sage doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jazudaks, dem Hohepriester, und zu dem Rest des Volkes, und sprich: Wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner frühen Herrlichkeit gesehen hat? Und wie sieht es jetzt? Ist es wie nichts in euren Augen? Und nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr, und sei stark, Joshua, Sohn des Jazudaks, du Hohepriester, und sei stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscharen. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ich aus Ägypten zog, und mein Geist bleibt in eurer Mitte bestehen, fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr, der Herrscharen, noch einmal, wenig Zeit ist es. Und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern. Und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Größere wird die Herrlichkeit des künftigen Hauses sein als des früheren, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Wir wollen beten und ich möchte euch einladen, aufzustehen. Wer für die Bibelstunde beten möchte, für die Anliegen der Gemeinde, für unsere Geschwister, die heute nicht da sein können, der darf das gerne tun, auch laut. Ich mache einen Abschluss und sage ein Amen. Auch ich möchte danken, Jesus, vom ganzen Herzen für jede Gelegenheit, unter dein Wort zu kommen, für jede Gelegenheit, dein Wort zu lesen, somit jede Gelegenheit, dir zu begegnen, deine Herrlichkeit zu schauen, deine Verheißung vor Augen gemalt zu bekommen, dich vor Augen gemalt zu bekommen, sodass wir Hoffnung haben in dieser Welt und uns auf das ausrichten, was auf uns erwartet, was kommt, Herr, dass wir auch überleben können in dieser Welt. So bitte ich dich, Herr, dass du uns stärkst durch dein Wort auch heute und uns, dass es uns zu Nahrung wird und dass es uns zu Kraft wird und zum Glauben wird und zu Hoffnung wird. Und Jesus, dass wir wirklich dein großes Werk und deine Erlösung und dein Sieg und dein Wirken darin erkennen und Mut gewinnen. Danke, dass du wirklich zu uns redest, auch heute. Das ist keine Floskel, wirklich, dass heute noch eine Zeit ist, in der du redest und wir dein Reden vernehmen können. Danke, danke dafür, das ist Gnade. So segne uns auch heute. Amen. Nach der Rückkehr aus dem Exil soll der Rest des Volkes wieder den Dienst aufnehmen, sollen das tun, wozu sie berufen worden sind, Gott ein Haus bauen, ein Ort der Begegnung mit Gott, ein Ort des Friedens, ein Ort, an dem Sündopfer stattfindet und ein Ort, an dem eben das Volk wieder mit Gott Gemeinschaft haben kann, Beziehung mit Gott leben kann. Dieses Unterfangen gerät in Stocken. Und nach der ersten Ermahnung in Kapitel 1 baut wieder das Haus, beginnt das Volk wieder das Haus zu bauen, Zerubabel und der Hohepriester Jeschua. Und kurz darauf, dauert nicht lange, bleibt dieses Unterfangen wieder stecken, weil die Motivation und die Angriffe und die Zweifel, all diese groß geworden sind. Und so haben sie aufgehört, an dem Haus zu bauen. Und in dieser Situation spricht der Herr das Wort, um wieder zu ermutigen, wieder zu stärken, wieder auszurichten, an der eigentlichen Berufung und an dem eigentlichen Dienst wieder weiterzubauen. über das hinauszuschauen, was gerade vor Augen ist, nämlich auf die Verheißung und auf das Ziel hinaus und auf das Ende hinzuschauen. So sind wir in dem Kapitel 2, in dem es heißt, Leben aus den Verheißungen, die Gott einem gibt, und die gehen über das hinaus, was man sieht und was man spürt und was man vielleicht in dem Augenblick auch erlebt. Und wir sind doch eine Weile, doch länger in den Versen geblieben, und wir waren beim Vers 5, und da ist diese Verheißung, geht mit mir in Kapitel 2, Vers 5, die Verheißung, die stark machen soll, die Verheißung, die Mut machen soll, die Verheißung, die ausrichtet, heißt es, das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, und dieses Wort, als Gott mit denen aus Ägypten zog, nämlich seid stark, ich bin mit euch, dieses Wort, das Gott mit seinem Volk vereinbart, er steht zu seinem Wort. Und dieses Wort ist die Verheißung, es ist das Mutmachende, weil Gott sich dazustellt und die Verheißung gibt, ich bin mit euch. Und mein Geist bleibt in eurer Mitte, diese zwei Dinge. Und das ist das, was ihnen Kraft geben soll, das ist, was ihnen Mut geben soll, das ist etwas, was ihnen die Angst wegnehmen soll. Fürchtet euch nicht, warum? Ich stehe zu meinem Wort, ich bin bei euch durch meinen Geist. Und darum seid mutig, seid stark, fürchtet euch nicht, ich bin mit euch. Das ist die Verheißung, die uns gegeben wird. Dieses Ich bin mit euch steht in seinem Wort. Das ist die Verheißung in seinem Wort. Zwei Dinge, und als wir nach der letzten Bibelstunde, das war vor zwei Wochen, ich habe gesagt, jetzt müssen wir, bevor wir weitergehen in den Vers 6 und uns anschauen, was hat es mit diesem Erschüttern der Erde, des Himmels und des Meeres mit auf sich, was hat es mit dem Erschüttern der Nationen auf sich und mit all dem, was danach kommt, müssen wir uns noch über eine Sache Gedanken machen, und zwar über diese Verheißung, die uns gegeben ist, mitten im Alten Testament, mein Geist bleibt in eurer Mitte. So, der Geist Gottes im Alten Testament am Wirken, und ich habe versprochen, mit euch einen kurzen Exkurs zu machen über den Heiligen Geist im Alten Testament, und das möchte ich gleich mit euch kurz machen. Bevor wir aber dahin kommen, nochmal den Gedankengang aufgreifen, der führt uns eben zu diesem Exkurs, und der Exkurs, nämlich über den Heiligen Geist, wird uns direkt zu Vers 6, 7, 8, 9 führen. Also das ist das Thema mit dem Heiligen Geist und was es mit welche Rolle im Alten und im Neuen Testament er spielt, wird uns genau zu den nächsten Versen, Kapitel 6 bis 9 führen, denn die erklären eigentlich im Prinzip das oder geben diese Verheißung, was eigentlich noch kommen soll, welche Herrlichkeit sie eigentlich noch erwartet. Bevor wir aber das eben anschauen, möchte ich euch ganz kurz nochmal daran erinnern, wir sprachen darüber, dass unsere Stärke und dass unser Mut und aus dem, kommt nämlich aus dem Wissen, wer Gott ist und was er tut, und an dem Glauben und Festhalten an diesen Verheißungen. Ich möchte euch ganz kurz hier ein Beispiel geben und diese Ausrichtung euch noch geben, euch mitnehmen, da mit hinein in diesen Gedanken, und dann gehen wir in diese Verheißung, nämlich über die Lehre des Heiligen Geistes. Das möchte ich tun, indem ich, wir machen das Folgendes. Das Volk sieht Dinge nicht. Es liegen immer noch die alten Steine da, es liegt immer noch die Hölzer, die sie vom Berge geholt haben, nicht aus Libanon. Die Situation hat sich nicht großartig geändert, es sind nicht mehr Arbeiter geworden, es sind nicht mehr Spezialisten da jetzt hergekommen. Also die Situation hat sich jetzt nicht gravierend geändert, nur diese Verheißung, seid mutig und stark, ich werde es tun. Und hier gilt es, und das ist es, hier gilt es, an diese Verheißung festzuhalten und an sie zu glauben und im Glauben an diese Verheißung zu leben, obwohl man Dinge noch nicht sieht. Und der Hebräerbriefschreiber zeigt uns, was das bedeutet, und zeigt es, dass im Prinzip das komplett die Lehre des Alten Testaments ist. Nicht nur des Alten, wie auch des Neuen Testaments. Wir leben aus Glauben. Wir leben aus Glauben an die Verheißung Gottes. Wir leben aus Glauben an die Kraft seiner Stärke und nicht an die Kraft unserer Stärke, an die Kraft durch seinen Heiligen Geist und dass er mit uns ist. Wir leben aus diesen Verheißungen, aus diesem Wort, auch wenn wir Dinge nicht sehen. Und dementsprechend hat das Auswirkungen auf unser Leben jetzt hier und wie wir uns dann verhalten. Ich möchte ganz kurz euch das zeigen. Ich bin mir sicher, ihr kennt zum Großteil, mit Sicherheit kennt ihr diese Verse. Geht mir in den Hebräerbrief kurz, wirklich ganz kurz nur. Und zwar in Kapitel 11, Und das ist ja diese Liste, die Glaubenshelden, die Wolken, die Zeugenwolke, die wir da haben in Hebräer 11. Und der Hebräerbriefschreiber hat ja permanent die Gläubigen daran erinnert, an Christus und an den Verheißungen festzuhalten. An dem festzuhalten, was in Christus geschehen ist, und nicht zurückzukehren zu Schatten und Vorbildern, nicht zurückzukehren an denen sich zu hängen, was sichtbar ist, was irdisch ist, was greifbar ist, sondern an dem festzuhalten, was geistlich ist, was himmlisch ist, was verheißen ist, noch nicht da ist. Im Glauben an diese Dinge festzuhalten, auch wenn sie es eben noch nicht sehen. Das ist ganz stark seine Botschaft. Und im Leid und im Schmerz und in allem in Niederlagen trotzdem festzuhalten und den Glauben als echt erweisen zu lassen. Gehen wir mal mit Kapitel 10 zuerst, in Vers 32. Kommt er zu dem Punkt und sagt Folgendes: Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten deren wurdet, denen es so erging. So, die Situation ist ähnlich. Auch die, das Volk, das zurückgekehrt ist, das Haus bauen sollte, denn auch da zur Schau gestellt, auch da an Angriffe, auch da Bedrängnisse, all diese Dinge. Und dann sagt er, Vers 34, denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren bleibenden Besitz habt. Er sagt, ihr habt das mit Freuden angenommen, ihr habt das mit Freuden aufgenommen, weil ihr wusstet, dass das Eigentliche noch kommt und dass der Besitz, der euch jetzt genommen ist, das, was euch jetzt genommen ist, das könnt ihr nicht mitnehmen. Das Bessere kommt noch. Und er redet vom Besseren. Ganz viel im Hebräerbrief. Was ist besser? Besser, besser, besser. Das Bessere kommt noch. Und darum diese Verheißung, das Bessere kommt noch, an dem festzuhalten. Und dann sagt er, Vers 35, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißungen davontragt. Das ist die Botschaft. Werft eure Zuversicht nicht weg. Weil wenn ihr an dieser Zuversicht festhält, wenn ihr an den Verheißungen festhält, dann bekommt ihr eine Belohnung. Nun, ich weiß nicht, wie es in unseren Kreisen ist, wie du darüber denkst. Das gibt eine Belohnung. Und wenn man die Belohnung vor Augen hat, hilft das, das zu ertragen, was man gerade, oder das zu erdulden, was man gerade nicht hat. Die Bedrängnisse, den Spott, den Hohn und all das zu ertragen, wenn man auf die Belohnung schaut. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, wir haben eine Verheißung bekommen. Gott gibt uns eine Verheißung. In diesen Verheißungen wird uns diese Belohnung vor Augen gemalt. So haltet fest mit Ausharren. Und das ist seine Motivation. Haltet fest, denn Gott ist ein Belohner. Gott ist ein Belohner. Und er wird belohnen. Wenn ihr im Glauben festhaltet, wird er belohnen. Motivierend. Im Prinzip in gleicher Weise wie Hagar damals, so die Aufgabe des Hebräerbriefschreibers im Neuen Testament. Macht genau das Gleiche. Die sollen weiter ein Haus bauen und er richtet sie aus auf das, was kommt. Und schaut mal in Kapitel 11, dann kommt ja diese ganzen Glaubensheldenliste. Ich bin sicher, ihr kennt die. Er definiert erstmal den Glauben, Kapitel 11, Vers 1. Der Glaube ist aber eine Wirklichkeit, keine Vermutung, keine Utopie, sondern es ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das hat was mit Glauben zu tun. Hoffen und nicht sehen, Kapitel 11, Vers 1. Das ist Glaube. Wir würden gern alles sehen und spüren. Sofort, jetzt. Aber dann ist es nicht mehr Glaube. Dann ist es ja Sehen und Haben. Aber wir leben und aus Glauben, durch Glauben, Römer 1, 16 und 17, das ist das Evangelium. In dieser Zeit leben wir aus Glauben, durch Glauben, indem wir im Glauben diese Dinge wahrnehmen, die Gott uns verheißen hat. Und hier prüft sich, ob wir Gottes Wort und seine Verheißung wirklich glauben. Ob wir der Schrift wirklich glauben, das, was er da sagt, ob das für uns Glaube ist. Und dann kommt ja die Liste. Und dann Abel und Henoch Und schaut mal Vers 6, was er sagt. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er es ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner. Ein Belohner sein wird. Was glauben wir? So, oder zuerst mal, nicht der Hebräerbriefschreiber sagt, aus Glauben kann man nur Gott nahen. Und auch aus Glauben kann man nur Gott gefallen. Nicht aus Werken. Nicht in den Dingen, die man tut. Wir haben letztes Mal im Hebräer, in der Offenbarung gesehen, dass Jesus die Werke der Gemeinde Sardes, ja, glaube ich, für unvollkommen befunden hat. Die sind nicht gut, die reichen für Gott nicht. Und dann heißt nicht noch mehr Werke tun, sondern ihnen fehlte das, was sie am Anfang hatten, nämlich Glauben. Im Glauben angefangen, im Glauben wird vollendet. Und der Hebräerbrief sagt genau das Gleiche, aus Glauben. Glauben an Gottes Verheißung, glauben, dass er ein Belohner ist. Glauben, dass Gott zu seinem Wort steht und das erfüllen wird in deinem, meinem Leben, was er verheißen hat. Ich bin mit euch. Ich bin mit dir. Diesen Glauben, dieser Glaube beinhaltet zu wissen, was Gott verheißt und ihm zu vertrauen, dass er der Herrscherin ist, der vermag es auch auszuführen. Er vermag es auch zu geben, auch zu tun. Und in diesem Glauben lebten alle Gläubigen des Alten Testaments und alle Gläubigen des Neuen Testaments. Die lebten nicht in diesem Schauen, sie lebten eben in diesem Glauben. Und dann zählt er auf und redet über Abraham, und über den haben wir schon in diesem Kontext gesprochen, dass Abraham bewusst in Zelten gelebt hat, weil er wusste, seine Stadt ist nicht hier, das Haus ist nicht hier, das gebaut wird, sondern im Himmel. Und sein Bürgerrecht ist nicht von dieser Welt, sondern ist himmlisch, ist geistlich. Darum glaubte Gott und war auf Gott nicht sauer, als er dann starb und das nicht bekam. Genauso wie Jakob und Isaac und Jakob. Das sagt er folgendes, schaut mal in Vers 13. Diese sind alle im Glauben gestorben, im Glauben gestorben. Das heißt, im Vertrauen, Gott wird schon ein Belohner sein. Gott wird schon das ihnen geben, was er ihnen versprochen hat. Und sie sind sogar nicht im Schauen, nicht im Greifen, in diesem Glauben sind sie gestorben. Und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie. Sie haben die Verheißung noch nicht erlangt, aber von fern haben sie geschaut. Das heißt, Gott hat ihnen das gezeigt und sie haben ihm vertraut, dass es so sein wird. Er hat ihnen das gesagt und sie haben ihm vertraut. Und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf dieser Erde seien. Denn die, die solche sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen oder ersehnen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Das ist ihre Hoffnung, das ist ihr Vertrauen, dass das, was Gott ihnen bereitet hat, viel herrlicher, viel größer und noch in der Zukunft liegt. Warum sage ich das? Warum ist das so wichtig? Für unser Haggai-Buch, genau das Gleiche gilt es dort auch. Das, was sie vor ihren Augen haben, ist nicht herrlich. Aber das, woran sie jetzt bauen, als Vorschatten, als Vorläufer, sie bauen am etwas, was zukünftig ist und weit herrlicher ist, als das, was sie jetzt vor Augen haben. Und diese Schau gibt ein Gott. Ihr habt Mut, seid stark und fürchtet euch nicht. Schaut nicht auf das vor euren Augen. Ich mache mit euch etwas viel Größeres, als das, was ihr jetzt gerade vor Augen seht. Sie glaubten das, hielten an diesen Dingen fest. Und dann geht er weiter und redet über Isaac, über Jakob, über Josef und kommt auch unter anderem zu Mose. Und ich finde es echt interessant, was er über Mose sagt. Schaut mal, Kapitel 11, Vers 24. Stichwort ist immer Glaube, Glaube, Glaube. Vers 24, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Durch Glauben weigerte sich Mose, ein Sohn Pharaos zu heißen, also ein Ägypter zu werden, ein Prinz Ägyptens zu werden und somit ein Nachfolger eventuell für den Pharao. Er weigerte sich, warum? Aus Glauben. Ja, was glaubt er denn? Was veranlasste ihn, diese herrliche Position und diese Macht und diese Privilegien, die er da hatte, das wäre ein Wahnsinnsprivilegien, was glaubte das ihm die Kraft gab, all das zu verleugnen. Schaut mal, was der Hebräerbriefschreiber uns sagt. Vers 25. Und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Was glaubte Mose? Es ist besser, für wen zu leiden? Für Christus. Ja, aber Mose hatte doch keine Ahnung von Christus. Doch. Er hat Anteil an Christus, an den Leiden für Christus. Was glaubte Mose alles? Welche Herrlichkeit hat er denn gesehen? Welche Verheißungen? Welche gaben ihm die Kraft? Und schaut mal, was er geglaubt hatte. Jetzt kommt's. Nochmal Vers 26, indem er die Schmach des Christus für größerem Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Und er wusste, das, was die Ägypter mir geben können, steht in keinem Verhältnis zu dem, was Gott mir zu geben vermag. Das, was ich von Gott erben werde, da kommt der Thron des Pharaons nicht nahe. Er muss eine Menge gewusst haben über Christus, über den Weg des Christus, den Weg, wie man an die Herrschaft kommt, Weg, wie man mit ihm regieren wird und den Inhalt und die Berufung und all diese Dinge. Mose hatte tiefe Einblicke in die Herrlichkeit des Christus, die Herrlichkeit Gottes, in die Verheißung Gottes und er hielt das, was Gott ihm versprochen hat, für weit besser als das, was ihm die Welt und der Pharao versprochen hat, zumindest sein Amt. Belohner, 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 Belohner. Und darum spricht er, der Hebräerbrief, und erzählt noch weiter auf. Und dann sagt, meine Zeit reicht mir nicht, um noch mehr Beispiele euch zu geben, wie sie alle im Glauben an die Verheißung Gottes festhielten und waren darum bereit, diese jetzige Schmach und dieses jetzige Leiden zu ertragen, weil sie wussten, das steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die Gott für uns bereithält. Und weil das so ist, schaut mal, was in Kapitel 12 zu welchem Ergebnis der Hebräerschreiber kommt. Kapitel 12, Vers 1. Deshalb lasst auch uns, jetzt kommt die Anwendung daraus, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns laufenden Wettlauf, indem wir fleißig sind, Werke tun, viele Programme fahren. Nein, indem wir hinschauen auf Jesus, indem wir hinschauen auf die Verheißung, indem wir hinschauen auf die Hoffnung, indem wir hinschauen auf das Erbe und auf die Kraft und die Macht seiner Stärke, indem wir auf Jesus schauen, wer er ist. Und dann sagt er, und wer ist er? Der um den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Schaut mal, er hat sogar den Glauben uns gegeben und er wird sogar in uns den Glauben vollenden. So. Auf ihn schauen wir. Auf ihn richten wir uns aus. So, in diesem Sinne, das bedeutet Leben aus den Verheißungen. Sich den Verheißungen Gottes bewusst sein. Woher wissen wir, was Gott verheißt? In seinem Wort. Und was verheißt Gott durch sein Wort? Ich werde mit euch sein. Wie mein Geist bleibt in eurer Mitte. In diesen Verheißungen leben, aus diesen Verheißungen leben. Wie die Vorväter, wie die, unsere Glaubensväter, wie unser Vater Abraham, wie Mose, wie auch alle anderen. Wie im Alten, so wie auch im Neuen Testament. Gehen wir kurz zurück wieder zu Haggai. Das ist der Abschnitt Leben aus den Verheißungen, Leben aus seinem Wort. Jetzt, für die verbleibende Zeit, möchte ich mit euch diesen kurzen Exkurs führen, der uns eben vorbereiten soll auf die Verse 6 und folgende. Wir haben eine gewaltige Verheißung hier in Vers 5, dass Gott mit seinem Geist in der Mitte des Volkes ist. Und das ist der Grund, warum sie sich nicht fürchten sollen, weil Gottes Geist ist da, das ist der Grund. Nicht, weil die Feinde schwächer werden, nicht, weil sie stärker sind, sondern weil Gott da ist, das ist die Verheißung. Und wie ist Gott da? Durch seinen Geist, Gottes Geist. Das ist der Glaube, das ist die Stärkung. Ich möchte mit euch ganz kurz eben darüber nachdenken, wie verhält sich das mit dem Heiligen Geist im Alten und im Neuen Testament? Ich möchte ganz kurz nur die Spannung kurz vor Augen uns führen. Wir haben das Zeugnis des Neuen Testaments ab Pfingsten, dass Jesus sagt, bleibt in Jerusalem, bis die Verheißung kommt des Vaters, nämlich der Heilige Geist. Und dann die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten und dann kommt der Heilige Geist. Und so im Neuen Testament lesen wir das Kommen des Heiligen Geistes. Das wirft viele Fragen in Bezug für das Alte Testament. Wie kann im Hagar hier stehen, ich werde mit meinem Geist in ihrer Mitte sein, wenn der Heilige Geist erst ab Pfingsten kommt? So gibt es verschiedene Modelle und verschiedene Versuche. Und diese Spannung aufzulösen, diese Diskrepanz aufzulösen, diesen Widerspruch vielleicht sogar in der Bibel, den scheinbaren Widerspruch in der Bibel, so dass man sagt, ja, nur als Beispiel, im Alten Testament war der Heilige Geist nur auf eine Person, auf Einzelnen. Und er war auch nur auf ihnen, nicht in ihnen, sondern er war über ihnen. Und im Neuen Testament kam er nicht nur auf Einzelne, sondern auf viele. Und er nahm Wohnung. Im Alten Testament kann man den Heiligen Geist verlieren, im Neuen Testament kann man den Heiligen Geist nicht verlieren. So, das sind so die Versuche. Ich bin mir sicher, schon mal gehört, oder? So, wie, noch nicht? Spätestens jetzt gehört, wie man das einordnen kann. Lasst uns wirklich ein bisschen Zeit nehmen, es ist gute Bibelstunde, wir können Bibelstellen aufschlagen und so ein Bild uns verschaffen über die Lehre des Heiligen Geistes. Ein kurzer Überblick. Wir beginnen wieder im ersten Buch Mose und schlagen auf, Schöpfungsbericht. Die erste Erwähnung vom Heiligen Geist in der Bibel finden wir wo? Bei der Schöpfung. Kapitel 1, Vers 3. Und dann heißt es, und der Ruach, und Gott sprach, also Entschuldigung, Vers 2, und die Erde war wüst und leer und die Finsternis war auf der Tiefe und der Geist, also der Ruach Gottes, schwebte über dem Wasser. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Die Bibel beginnt bei der Schöpfung, der Teilung von Finsternis und Licht mit dem Hinweis, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Dieser Ruach Gottes. Die nur nebenbei, die Rabbiner, nicht schon sehr, sehr früh, sprechen hier von dem messianischen Geist, dem Geist des Christus, sagen sie schon. Dass dieser Schöpfergeist, der hier über der Schöpfung da wacht oder der die Schöpfung schuf hier, dass es von dem Geist Christi hier die Rede ist. Aber wir sehen schon, die Schöpfung beginnt und der Bericht über die Schöpfung und das Erste, was wir lesen von dem Geist Gottes, durch den alles nämlich geschaffen wurde und der alles erhält und durch ihn alles erhalten wird. Wenn Gott nämlich seinen Geist wieder zurücknimmt, dann bricht alles zusammen und zerfällt alles im Nichts und wird alles wieder zu Staub. So, das ist die Bibel beginnt und wir sehen, der Geist Gottes ist da, er ist der Schöpfergeist. In Kapitel 3, nur nebenbei, als Gott die Materie zum Leben erweckt, als Gott die Materie zum Leben erweckt, nämlich den Menschen, da heißt es, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus dem Staub von Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, den Ruach des Lebens, das heißt den Geist Gottes des Lebens. Und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Das heißt, dass die Materie, dass die Erde, der Staub zum einem Menschen mit Fleisch und Knochen, mit allem drum und dran wird, haben wir wen zu verdanken? Wer macht das? Der Geist Gottes. Und das, liebe Geschwister, nur nebenbei, hat noch nichts damit zu tun, dass der erste Mensch geistlich wiedergeboren ist und den Heiligen Geist, nämlich der das ewige Leben gibt uns. Damit heißt nicht, dass der erste Mensch geistig wiedergeboren war. Das ist noch nicht der Punkt, sondern was uns gesagt wird, dass Materie überhaupt existieren, also leben kann, lebendig sein kann, geordnet sein kann, dass Leben möglich ist, ist dem Heiligen Geist zu verdanken, dem Geist Gottes zu verdanken. So ohne den Geist Gottes gibt es die Welt nicht. Ohne den Geist Gottes gibt es den Menschen nicht. Ob gläubig oder ungläubig, spielt keine Rolle. Das ist sehr wichtig. Das heißt, der Heilige Geist im Alten Testament ist präsent. Denn in ihm und durch ihn sind wir, in ihm weben wir und leben wir. Ob gläubig oder ungläubig, spielt keine Rolle. Dass dieser Körper funktioniert, haben wir allein dem Geist Gottes zu verdanken. und dass ein der Körper meines Nachbarn, der an Christus nicht glaubt und nicht wiedergeboren ist, auch funktioniert, hat er auch genau dem gleichen Geist zu verdanken. Denn dieser eine Geist Gottes, denn der lebendige, der lebensspendende Geist, erhält seinen Körper, dass er morgens aufstehen kann, atmen kann, sehen kann, trinken kann, leben kann. Das hat er allein Gott zu verdanken, allein seinem Geist zu verdanken. Ob er glaubt oder nicht, sei mal dahingestellt. Das heißt, der Geist ist am Wirken von Anfang an. In der ganzen Schöpfung ist er da, ist er gegenwärtig. Geht mit mir in Kapitel 6, Vers 3. Wir sind in Kapitel 6 in der Zusammenfassung. Da wird ein ganzer Block der Schöpfung und der Sündenfall zusammengefasst. In diesen merkwürdigen Stellen, wo die Söhne Gottes mit den schönen Frauen der Menschen eingehen, sie heiraten und die Kinder. Gar nicht so mystisch, wie es auf den ersten Blick scheint. Aber ich will auf Vers 3 hinaus. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. So, Gott sagt, er ist Fleisch. Er ist Basar, heißt es Hebräisch. Mein Geist, mein Lebensgeist, mein Ruach, der sie am Leben erhält, soll sie nicht die ganze Zeit am Leben erhalten. Gott könnte den sündigen Mensch durch seinen Geist die ganze Zeit am Leben erhalten, könnte er tun. Weil er macht, dass die Materie am Leben erhält. Er macht, dass die Sterne so fliegen, wie sie fliegen und dass die Planeten so umeinander sich drehen, wie sie drehen. Wenn er seinen Geist zurückzieht, dann bricht die Lebensordnung zusammen. Und Gott sagt hier, mein Geist soll nicht, interessanterweise, gell, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, nicht über den Menschen, sondern im Menschen. So, Gott zieht seinen Geist zurück. In dem Moment, wo Gott seinen Geist zurückzieht, stirbt der Mensch und kehrt zurück zum Staub. Das Gleiche übrigens wird gesagt in Psalm 104. Ist okay, wenn wir so ein paar Bibelstellen jetzt aufschlagen? Einfach nur mal von der Schrift her. Psalm 104, ich sage gleich die Verse. Vers 29 und 30. Da heißt es, du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken. Du nimmst ihren Lebensatem weg. Sie vergehen und werden wieder zu Staub. Du sendest deinen Lebenshauch, deinen Lebensgeist aus. Sie werden geschaffen. Du erneuerst die Fläche des Ackers. Das heißt, Gott gibt und schafft durch seinen Geist und es entsteht Leben. Gott zieht seinen Geist zurück und das Leben kehrt zurück und wird zum Staub. Ja. Alles besteht durch den Geist Gottes. Das ist das Erste, was wir im Alten Testament über den Geist Gottes und somit über den Heiligen Geist lernen. So, er schafft nicht nur das Leben, er bewahrt auch das Leben und er befähigt auch das Leben. Geht mal mit mir in 2. Mose 31. Da geht es um die Stiftshütte, da geht es um den Zelt, es geht um das Haus, das gebaut werden soll. Und da lernen wir und lesen wir, dass Gott auch durch seinen Geist, durch den Geist die Handwerker begabt, dass sie Dinge ausüben können. Schaut mal Vers 21, Kapitel 32, in 2. Mose, Vers 21. Und Mose sagte zu Aaron, Moment, nicht, dass ich, nein, da bin ich, wieso bin ich, ich bin bei 32, Entschuldigung, ich dachte, ha, nein, genau, 2. Mose 31, okay, Entschuldigung, Kapitel 31, Abvers 1, jetzt, ich habe mich verschaut. Und der Herr redete zu Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn des Uri, des Sohnes Hurs von Stamm Juda, und habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, Verstand und Können und für jedes Kunsthandwerk. So, er sollte die Stiftshütte bauen, er sollte die Gegenstände bauen, und damit er befähigt ist, damit er diese Dinge tun konnte, das war nicht seine eigene Fähigkeit, nicht sein eigenes Können, hat Gott ihn mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Und das auch im Alten Testament schon. Wir gehen weiter. Und zwar in 4. Mose. 4. Mose, Kapitel 11. Ich gebe euch einfach ein paar Beispiele. Das heißt nicht, dass zwischendurch keine andere Erwähnung gibt, aber einfach ein paar Beispiele dafür. 4. Mose 11. Mitten in eine sehr intensive Auseinandersetzung mit dem Volk, permanente Rebellion, permanentes Unglauben Gott gegenüber, haben wir eine interessante Erwähnung und einen interessanten Bericht. Und zwar 4. Mose 11, ich lese ab Vers 23. Und der Herr sprach zu Mose, ist die Hand des Herrn zu kurz? Jetzt sollst du sehen, ob mein Wort für dich eintrifft oder nicht. Gott steht zu seinem Wort, Gott steht zu seinen Verheißungen. Und was ist die Verheißung? Mein Geist bleibt in eurer Mitte. Und jetzt schaut mal Vers 24. Da ging Mose hinaus und redete zum Volk die Worte des Herrn. Und er versammelte 70 Männer aus den Ältesten des Volkes und stellte sie ringsum das Zelt auf. Und der Herr kam in der Wolke herab und redete zu ihm und nahm von dem Geist, der auf Mose war, und legte ihn auf die 70 Männer, die Ältesten. Und es geschah, sobald der Geist Gottes auf sie kam, weissagten sie, später aber nicht mehr. Und da gibt es noch einen, der außerhalb des Lagers, waren zwei. So, aber hier sehen wir 70, auf einmal nicht nur Mose, sondern auf einen Schlag 70 weitere bekommen den Geist Gottes. Und das sind die, die befähigt sind, später mit ihm für das Volk, dem Volk zu dienen. So. Der Geist Gottes nicht nur auf einem, sondern auf mehreren, zu gleicher Zeit. Auf Mose und mindestens hier auf den 70. Wir gehen weiter und machen mal einen Sprung. Entschuldigung, Vers 29, schaut mal, was Mose sich wünscht übrigens. Eine Verheißung, einen Wunsch, der sich später erfüllen sollte, Vers 29. Aber Mose sagte zu ihm, eiferst du für mich? Mögen doch alle im Volk des Herrn Propheten sein, dass der Herr seinen Geist auf sie lege. Oh, er wünscht sich, dass nicht nur die 70 und nicht nur er, sondern dass sie alle den Geist Gottes haben. Das ist sein großer Wunsch. Weil er weiß, was das bedeutet, woher die Kraft kommt, woher die Befähigung kommt. Oh, nicht nur er, sondern er wünscht sich, dass das ganze Volk unter den Heiligen Geist bekommt. Wir machen einen großen Sprung, gehen ins Buch der Richter. Richter Kapitel 3. Die Richter sind zugleich die Retter. Darüber sprachen wir auch schon. Richter sind nicht nur die, die da sitzen und zu Gericht sitzen, sondern in diesem Buch sind das Retter, die das Volk jedes Mal aus einer Sklaverei, aus einer Gefangenschaft gerettet haben. Die Gott befähigt hat, die Gott berufen hat, damit sie Retter sein können, damit sie das Volk befreien können. Schaut mal Kapitel 3, Vers 10 im Buch der Richter. Was aber braucht es dazu? Oder Kapitel 3, Vers 10. Da heißt es, und der Geist des Herrn kam über ihn und er richtete Israel. Hier geht es um Othniel, der wird berufen zum Richter und damit er diesen Dienst oder dieses Amt ausüben muss, kommt der Geist des Herrn, kommt der Heilige Geist. Und in der Kraft seiner Stärke, aus dieser Kraft, ist er in der Lage, diesen Dienst auszuüben. Othniel war nicht aus sich selbst stark. So das gleiche Kapitel 6, Vers 34, nur als Beispiel, Kapitel 6, 34. Hier geht es um Gideon, ist uns auch ein Begriff, gell? Vers 34, aber der Geist des Herrn umkleidete Gideon, Vers 34, ja? So Gideon tat diese Dinge auch nicht aus der Kraft und seiner Stärke, sondern aus dem Geist Gottes. Der Geist Gottes befähigte ihn, gab ihm Kraft, gab ihm Weisheit, gab ihm diese Stärke. Wer ist der berühmteste Richter? Kapitel 13. Der berühmteste bei den Kindern, der stärkste, der größte, mit schönsten Haaren, Simson. So, woher hat er seine Kraft gehabt? In den schönen Haaren. Hat er sich bloß nicht abschneiden lassen. So, Haare weg, die Kraft weg. Die Kraft lag definitiv nicht in den Haaren. Schaut mal Kapitel 13, Da geht es eben um Simsons Geburt und auch um seinen Fall. So geht es weiter. Aber schaut in Kapitel 13, Vers 24, 25 vielleicht. Das lesen wir einfach 25. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben in Machanech, dann zwischen Zora und Eschatol. Mensch, die Namen, ihr verzeiht mir. So, Simson wird berufen, wird berufen zu seinem Dienst. Und wer leitet, wer führt ihn? Der Geist des Herrn. Der Geist des Herrn. Und das wird deutlich, nämlich als er seine Kraft verliert. In Kapitel 16, Vers 20 heißt folgendes, Kapitel 16, Vers 20. Und sie sagten, Philister aber dir, und sie sagten, Philister über dir, Simon. Simson, da wachte er auf von seinem Schlaf und sagte sich, ich werde davonkommen, wie es mal für mal gelang, und werde mich freischütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Nicht, er wusste nicht, dass seine Haare kurz sind, sondern der Herr ist gewichen. Der Geist gab ihm nicht die Kraft und nicht mehr die Fähigkeit. So, die Richter, eingeschlossen von Simson, sie taten das nämlich aus dem Heiligen Geist und aus der Kraft des Heiligen Geistes, aus der Führung des Heiligen Geistes, im Alten Testament. Der Geist Gottes war da. Er leitete sie, er schuf alles, er bewahrt alles, er leitet, er gibt Kraft, er gibt Weisheit, gibt Fähigkeiten, Mut, Stärke, ich werde mit euch sein. Vertraut mir, mein Geist bleibt in eurer Mitte. So, diese Lehre haben wir absolut oder ist klar im Alten Testament. Das bestätigt Petrus und in einer so deutlichen Weise. Geht mal mit mir in 1. Petrusbrief. So, da holen wir uns jetzt eine Autorität aus dem Neuen Testament. Petrus Kapitel 1. Ab Vers 10. Er schreibt von der Rettung, die Gott verheißen hat, im Alten Testament verkündigt hat, und dann sagt er folgendes. 1. Petrus 1, Vers 10. In Hinblick auf diese Rettung sucht nun forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder was für eine Zeit, und jetzt schaut mal, der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollte, und die Herrlichkeit danach vorher bezeugte. Ich versuche das jetzt nochmal einfach zu sagen. Was Petrus sagt, die Propheten des Alten Testaments, sie haben von dieser Herrlichkeit, von dieser Rettung schon geschrieben. Und sie haben von Jesus geschrieben und haben von seinem Leidensweg geschrieben und haben von seinem Tod geschrieben und haben von der Auferstehung geschrieben und der Herrlichkeit, die Gott ihm danach geben würde, nämlich ihm gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Von dieser Herrlichkeit wussten sie alles und haben sie das alles schon geschrieben. Und wie konnten sie das wissen? Woher wussten sie das alles? Und dann kommt eine Aussage von Petrus, er sagt, Vers 11, sie erforschen, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, nicht nur über ihnen, sondern in ihnen war. So, woher kannten sie die ganzen Geheimnisse Gottes? Woher kannten sie die Verheißung? Der Geist Gottes hat sie ihnen gezeigt. Die wurden geleitet und inspiriert durch den Heiligen Geist. Die ganze Schrift ist die Inspiration durch den Heiligen Geist. Das bestätigt er in 2. Petrus. Geht mir mit 2. Petrus Kapitel 1, 21. Das ist der Klassiker für jeden Bibelschüler, muss er das auswendig kennen. 2. Petrus 1, Vers 21. 2. Petrus 1, Vers 21. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. So, ob Mose oder Daniel oder Jesaja oder Micha oder Haggai oder wer auch immer, die Diener Gottes, getrieben vom Heiligen Geist. Keiner hat seine eigene Schau über diese Dinge gegeben. Haggai hat nicht einfach gesagt, okay, was schreibe ich jetzt? Oh, ich sehe, ihr seid entmutigt. Ich sehe, die Steine vor euch seht, ich sehe eure Entmutigung. Sondern das, was er schreibt, getrieben vom Heiligen Geist. Der Geist Gottes ist in ihrer Mitte. Sogar Petrus im Kapitel sagt, durch den, oder der in ihnen war, der Geist Gottes, der in ihnen war. Das Gleiche bestätigt Petrus nochmal in der Apostelgeschichte. Geht man in die Apostelgeschichte? Apostelgeschichte. Ist 1,16 zum Beispiel. Das führt uns schon ganz schnell zu dem einen scheinbaren Widerspruch. Denn in 1,8 heißt es, oder ab 1,4 folgende heißt es, wartet, bis der Heilige Geist kommt. Und in 1,16 sagt er folgendes. Ihr Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund David vorausgesagt hat über Judas. So, David redete nicht ebenfalls nicht aus sich selbst. David beschrieb auch nicht sein eigenes Leben und dann trifft das auch ausgerechnet auf Juda oder auch eben auf Jesus zu, sondern der Heilige Geist oder durch den Heiligen Geist, getrieben durch den Heiligen Geist, wusste David, was kommt in Bezug auf Judas, in Bezug auf die Kreuzung Jesu, in Bezug auf das, auf wie viel er verkauft wird, was er sagen wird. Und er schrieb das durch den Heiligen Geist. Der Geist Gottes wirkt im Alten Testament. Er ist da. Er ist da. So, diese paar wenigen Stellen, ich denke, geben keinen Raum für Zweifel, dass der Geist Gottes erst im Pfingsten gekommen ist. Geht mal mit mir ins Lukas-Evangelium ganz kurz. Nicht nur im Alten Testament, sondern auch in der Zeit, bevor Jesus auf diese Welt kam, wirkte der Heilige Geist. Im Lukas-Evangelium finden wir das sehr, sehr stark, weil Lukas ganz stark das Wirken des Heiligen Geistes betont. Von Anfang an, sowohl im Evangelium wie in der Apostelgeschichte, stellt er den Heiligen Geist sehr stark oder hebt ihn stark hervor. Er beginnt so, schaut mal, es geht um Johannes den Täufer. Und schaut mal im Vers 15, Kapitel 1, Vers 15. Wird uns etwas über den Johannes den Täufer gesagt. Und dann heißt es, denn er wird groß sein von dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken. Und schon von Mutterleibe an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und das vor Pfingsten. Johannes der Täufer war von Mutterleibe mit dem Heiligen Geist erfüllt. Es war nicht nur über ihn gewesen, sondern erfüllt. Das sprengt ja alle unsere Vorstellungen. Das ist doch erst ab Pfingsten kommt der Geist. Nein, und das, so geht es weiter. Schaut mal in Kapitel 1, 41. Hier geht's, Maria geht zu Elisabeth. Auch diese Weihnachtsbegebenheit ist uns bekannt. Sie freut sich sehr und dann sagt sie, und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Auch hier wiederum, vor Pfingsten, wird Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und wisst ihr, was sie sagt? Die ruft aus und sagt, was für ein Baby da im Bauch der Maria ist. So, der Geist Gottes offenbart und dann singt sie ein Lobgesang. Das Gleiche findet ihr im gleichen Kapitel, das sind viele Verse, Vers 67. Johannes wird geboren. Und schaut mal Zacharias, Vers 67. Und Zacharias, sein Vater, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und weissagte und sprach. Und dann kommt eine Wahnsinnsverheißung, was Johannes tun wird und wessen Weg er bereiten wird, nämlich von Jesus Christus. Und dass er für die Nationen da sein wird und. So, wie kommt das? Der Heilige Geist erfüllt ihn in Evangelien, da ist Jesus noch nicht geboren. Der Heilige Geist ist da und ist am Wirken. Das Gleiche findet ihr in Kapitel 2. So viel, in Lukas-Evangelium, so viel, wenn man da genau hinschaut. Kapitel 2, Vers 25. Hier geht es um die Prophetin Simeon und die Prophetin Hannah. Schaut mal, über Simeon heißt folgendes, Vers 25. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, nämlich auf Jesus. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen sollte, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Der Geist Gottes hat gesagt, du wirst nicht sterben, bevor du Jesus nicht gesehen hast. So, und dann darf er das Kind halten und weiß, Gott hat ihm die Verheißung erfüllt. Kapitel 3. Jesus, Moment. Jesus wird getauft, Kapitel 3, ab Vers 21 und 22, die Taufe Jesu. Und was kommt oder wer kommt? Der Geist Gottes. Schaut mal Kapitel 4, die Versuchung, Vers 1. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte von Jordan zurück und wurde durch den Geist in die Wüste 40 Tage umhergeführt. So, wer führt Jesus? Der Geist Gottes. Er ist da. Kapitel 4, Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm ging aus durch die ganze Umgegend. So, was ich damit sagen will, ich möchte euch zeigen, sowohl im Alten Testament ist der Geist gegenwärtig, er ist da, er wirkt, er befähigt, er leitet, er gibt Kraft, er gibt Stärke, Weisheit, Befähigung zum Dienst. Genau das Gleiche in der Zeit der Evangelien tut das der Geist nicht nur bei Jesus natürlich, aber genauso bei Maria, bei Zacharias, bei Simeon ist der Geist Gottes am Wirken, bei Johannes der Täufer, Geist Gottes am Wirken, der Geist ist da. Und so sehen wir eigentlich, dass der Geist vorher genauso da ist. Im Alten Testament, Gott wirkt durch seinen Geist, genauso. Und da jetzt kommt aber diese Spannung. Und jetzt geht man mit mir ins Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 22. Das lesen wir nochmal, weil das ist eine Stelle, die uns ganz stark für Verwirrung sorgt. Kapitel 20, 22, im Johannesevangelium. Da heißt es, und als er dies gesagt hatte, hauchte sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Jesus spricht zu seinen Jüngern vor Pfingsten, haucht sie an, die Parallele ist zu der ersten Schöpfung, unübersehbar, und Gott, das Rach Gottes Atem, hauchte den leblosen Lehm an und es wurde Leben. Und hier haben wir eine Parallele, Jesus haucht die Jünger an und sagt, empfangt es den Heiligen Geist. So, jetzt können wir sagen, ja gut, da hat er es einfach, es ist nur eine Verheißung. Jesus hat es noch gesagt, aber noch nicht gegeben. Wird uns aber nicht gesagt, sondern er sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und das sind wir in Johannes Kapitel 20, Vers 22. Und dann kommt permanent aber diese Aussagen wie Lukas 3, ich sage sie euch, wir lesen jetzt aus Zeitgründen nicht alle nach, Lukas 3, 16 bis 17, Johannes 7, 39, Johannes 14 bis 17, wo es heißt, Johannes der Täufer sagt, ich taufe mit Wasser, er wird euch aber taufen, mit dem Heiligen Geist. Er wird das tun. Das ist Zukunft. Oder dann heißt es im Johannesevangelium Kapitel 7, 39, denn noch war der Geist Gottes nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Er sprach vom Heiligen Geist, der kommen sollte, noch war er nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Nein. Und permanent die Verheißung von Jesus bleibt in Jerusalem, geht nicht, bis die Verheißung des Heiligen Geistes kommt. Richtig? So, ihr dürft nicht gehen, der Heilige Geist ist noch nicht da. So, und das schafft so eine Verwirrung, wenn man das Zeugnis der Schrift vorher gesehen hat. Überall ist der Geist da, sowohl im Alten Testament wie in den Evangelien. Und dann, der Geist ist noch nicht da. Und dann, ja, wie verhält er sich? In ein paar Minuten möchte ich euch einen Vorschlag geben. Zuerst mal, selbst im Neuen Testament, und das ist jetzt wichtig, selbst im Neuen Testament spricht die Bibel vom dem Heiligen Geist, den wir empfangen, immer nur als Anzahlung. Das heißt, selbst das Neue Testament, wenn sie davon spricht, dass wir den Heiligen Geist haben, dann ist es nur eine Anzahlung auf das, was noch viel mehr und in Übergröße und in einer herrlichen Weise, in vollkommener Weise wir empfangen werden. So, die klassische oder die beste Stelle ist Epheserbrief, Kapitel 1, 13, 14, glaube ich, wo es heißt, dass der Heilige Geist eine Anzahlung, ein Unterpfand für uns ist. Wir haben etwas als Anzahlung bekommen, damit auf das, was noch im vollen Maße geschehen wird. Das ist das Erste, es wird noch mehr geben, es wird vollkommen werden. Das Zweite ist, und ich denke, das ist jetzt sehr entscheidend, ist, das Kommen des Heiligen Geistes hat was mit dem Ausmaß zu tun und mit dem Werk zu tun. Es heißt, denn der Geist Gottes war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht wurde. Warum war er nicht da? Weil Jesus noch nicht verherrlicht wurde. Was bedeutet, dass Jesus noch nicht verherrlicht wurde? Er ist noch nicht gestorben, er ist noch nicht auferstanden, er sitzt noch nicht zu Rechten Gottes und somit konnte den Geist Gottes noch nicht ausgießen. In der Apostelgeschichte, geht man in die Apostelgeschichte, Kapitel 2, erklärt Petrus das Kommen des Heiligen Geistes mit all seinen Wirkungen. Und er sagt Folgendes, Apostelgeschichte 2, Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er diesen ausgegossen, was ihr seht und hört. Das heißt, die Ausgießung des Heiligen Geistes oder das, was am Pfingsten geschah, hat unmittelbar mit dem zu tun, was Jesus getan hat. Und darin liegt auch das Verständnis. Was bedeutet, dass der Geist noch nicht da war? Denn er war noch nicht in dem Maße da, wie es erst durch die Erlösung und das Werk Jesu Christi möglich geworden ist. Was hat Jesus ermöglicht? Was hat Jesus durch sein Erlösungswerk vollbracht? Was war vorher noch nicht möglich in dieser Weise? Oder wir können die Frage anders stellen. Wenn wir jetzt die Stellen des Alten Testaments durchlesen, bis zu den Evangelien, was ist der Unterschied zwischen diesen Stellen, wenn es über den Heiligen Geist die Rede ist, und den Stellen ab Apostelgeschichte? Was war er vorher eben nicht, sondern auf Israel und Juden allein? All die Stellen, das ist nicht der Unterschied, ob eins oder mehrere, sondern all die Stellen, wir sehen, dass der Geist Gottes nur auf dem Volk Israel war, über das Volk Israel ausgegossen worden ist. Und da wirkt er, bevollmächtigt er, gab Gnadengaben, Verheißungen, Stärke, Mut, aber es war begrenzt auf sein Volk Israel. Jesus ist gekommen, um zu sterben und zu auferstehen. Warum? Damit der Segen für alle Nationen. Schaut mal Apostelgeschichte Kapitel 2, wie Petrus das Kommen des Heiligen Geistes kurz vorher erklärt. Vers 17. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und wenn er sagt, auf alles Fleisch, dann heißt das dann auf alles Lebendige, auf alle Menschen. Ist damit jeder einzelne Mensch gemeint? Wird der Geist, ist was Petrus sagt, kommt der Geist auf jeden Einzelnen, wird Gott auf jeden Menschen Geist ausgießen? Definitiv nicht. Aber was meint er mit auf alles Fleisch? Auf alles meint er damit nämlich alle Nationen, nicht nur auf eine Nation, auf alles Fleisch und nicht nur auf eine Art von Fleisch. Nicht nur auf Juden, sondern auf Heiden genauso. Auf Deutsche und Rumänen und Russen und Griechen und egal wen. Denn das ist die Völkerliste, die dann kurz vorher in uns aufgezählt wird, in den Sprachen sie reden. Gott hat gesagt, durch das Erlösungswerk Jesu Christi wird die Grundlage geschaffen, dass das Heil allen Menschen zugänglich ist, dass die Kraft Gottes allen Menschen zugänglich ist, dass der Segen Gottes zu allen Menschen zugänglich ist, dass dieses Ich bin mit euch nicht nur einem Volk gilt, sondern allen Völkern wird, denn in dir, in deinem Samen werden gesegnet alle Nationen, nicht nur eine Nation, alle Nationen. Und in dieser Weise war der Geist Gottes noch nicht da. Nicht, dass er vorher nicht da war, wir haben ja gesehen, der ist da. Sondern in welcher Weise war er noch nicht da? Dass er auf alles Fleisch ausgegossen war. Und als Jesus diese Grundlage erkauft hat durch sein teures Blut, hat er die Gabe für alle Nationen empfangen, hat er das Recht empfangen, jedem dieses Leben zu geben, jeden durch seinen Geist in seinen Leib einzupropfen, durch seinen Geist in seinen Leib hineinzutaufen. Und zwar nicht nur aus den Juden, sondern aus den Heiden. Hier beginnt und hier kommen wir zu diesem Geheimnis des wahren Israels, der Kinder der Verheißung. Das sind Kinder des Glaubens. Das sind Kinder, die durch den Geist geleitet sind. Und dass diese Kinder, das wahre Israel, weit größer ist als nur das Nationale. Sondern dass Jesus sagt, ich werde sie mir aus überall herholen. Ich habe noch andere, die nicht in diesem Stall sind, aber auch die muss ich noch zu mir holen. Der Widerspruch ist kein Widerspruch zwischen der Geist. Wir lesen so viele Erwähnungen des Heiligen Geistes im Alten Testament, in den Evangelien, und dann lesen wir noch, war er nicht da, der Heilige Geist, er wird noch kommen. Der Widerspruch ist, das ist kein Widerspruch, sondern es geht darum, dass die Gabe des Heiligen Geistes ab Pfingsten auf Grundlage Jesu Christi und seines Erlösungswerks jetzt für alles Fleisch gegeben wird. Petrus drückt das so aus, oder Joel eigentlich, der Prophet Joel sagt das. Er sagt, ich lese euch vor, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichter sehen, und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben, und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tag meinen Geist ausgießen, und sie werden weissagen, und ich werde Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen auf der Erde, Blut und Feuer und qualmender Rauch. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Jeder, betone es, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird. Und jetzt achtet man darauf. Was hat das mit Hagar nochmal zu tun? Viel. Denn in Hagar heißt Folgendes, mein Geist bleibt in eurer Mitte. Dann heißt es, denn ich werde den Himmel und alles erschüttern und die Erde erschüttern und das Meer. Und ich werde was noch erschüttern? Geht mir jetzt mit mir kurz noch in Hagar zurück, damit ihr diese Überleitung seht, mit der wir uns übernächste Woche beschäftigen werden. Schaut mal da in Hagar Kapitel 2 ab Vers 6. Denn so spricht der Herr der Herrscher, noch einmal wenig Zeit ist es, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten, alle Nationen werden kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscher. Mein ist das Silber, mein ist das Gold. Was sehen wir? Die Verheißung der Geist ist in der Mitte. Und dann diese Verheißung, ich werde etwas tun, was eine größere Dimension hat. Ihr denkt, ihr baut so an so einem kleinen Häuschen hier mit so kläglichen Steinen. Was ich vorhabe, ist gewaltig. Ich werde nämlich, wie in Joel sagt, es werden Phänomene an einem Kosmos stattfinden. Und ich werde schütteln. Ich werde die Erde schütteln. Kennt ihr ein Sparschwein? Dann dreht man es um und macht man und hofft dann plum, plum. Oder man nimmt ein Kind und dreht man über den Kopf und guckt, was in den Taschen ist. Und dann schüttelt man, bis die Kostbarkeiten daraus fallen. Gott sagt, ich werde diese Erde nehmen und ich werde schütteln. Und das Kostbare wird rausfallen. Und ich werde ein Haus bauen mit ihnen, das weit größer ist. Weit herrlicher ist als was. Hier beginnt ein herrlicher Bau, ihr überschaut das alles gar nicht. Seid nicht entmutigt. Ich werde große Dinge tun. Mein Geist wird große Dinge tun. Mein Geist wird auf der ganzen Erde die Kostbarkeit holen. Aus allen Nationen. Die Herrlichkeit wird größer sein als das, was ihr bisher seht. So, wie? Durch seinen Geist. Durch seinen Geist. Und übernächsten Mittwoch werden wir uns den Versen nun endlich 6 bis 9 zuwenden und werden uns das anschauen. Was bedeutet dieses Erschüttern? Zweimal heißt es. Wir werden uns das genauer anschauen und ich hoffe, dass das für euch genauso zur Freude sein wird wie für mich. Da werden wir wieder ins Alte, wieder ins Neue gehen und diese Verse von daher verstehen. Die Verheißung ist, der Geist Gottes, der damals in dem Volk, bei dem Rest des Volkes war, den Gott verheißen hat von Anfang an, in Jesus Christus gilt er auch uns heute. Er ist heute unter uns. In seinem wahren Haus, um sein wahres Haus, sein herrliches Haus zu bauen. Ich möchte beten. Dein Wort ist unfehlbar, das ist die Wahrheit. Das ist durch deinen Geist geschrieben. Ich danke dir dafür. Danke für die Verheißung, dass in Jesus Christus wir diesen Zugang haben zu der Quelle des Lebens. Jesus Christus, danke dir dafür, dass du durch dein Erlösungswerk das vollbracht hast, dass dein Geist ausgegossen ist über alles Fleisch, über jeden Mensch. Da gibt es keinen Unterschied, ob Junge oder Mädchen, ob arm oder reich, ob Frau oder Mann, ob Grieche oder Jude, da ist kein Unterschied, sondern jeder hat Anteil und Zugang zu dieser Gnade, zu dieser Quelle des Lebens. Ich preise dich darüber für diese gute Nachricht. Danke, Herr, dass du es verheißen hast, vorher schon in den Propheten, sodass, als es geschieht, es absolut klar war, dass es keine erfundene Sache ist, sondern es die Wahrheit ist. Und ich bitte dich, Herr, lass uns diese Herrlichkeit sehen und lass uns im Glauben festhalten an deine Verheißungen, an unser Erbe, auf unsere Belohnung, die auf uns wartet. Im Glauben festhalten, dass du ein Belohner bist, dass du unsere Belohner bist. Danke, danke dafür. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Gottes Segen.